Das Ich und der spirituelle Pfad. Um die absurde Tyrannei des Ich zu beenden, begeben wir uns auf den spirituellen Pfad. Aber der Einfallsreichtum des Ich ist nahezu unerschöpflich und es kann auf jeder Stufe unseren Wunsch, frei von ihm zu werden, untergraben und verdrehen. Die Wahrheit ist einfach und die Lehren sind äußerst klar. Aber ich habe immer wieder mit großer Trauer festgestellt, sobald diese einfache und klare Wahrheit beginnt, uns zu berühren und zu bewegen, versucht das Ich, sie zu verkomplizieren, weil es weiß, dass es gefährdet ist. Zu Beginn, wenn wir uns erstmals vom spirituellen Pfad und seinen vielen Möglichkeiten faszinieren lassen, bestärkt uns das Ich vielleicht sogar und sagt: Das ist wirklich wunderbar. Genau das Richtige für dich. Diese Lehre ist wirklich vernünftig. Wenn wir es dann mit Meditation versuchen oder in Klausur gehen wollen, wird das Ich säuseln: Welch großartige Idee! Ich komme einfach mit, wir können beide etwas lernen. Während der Flitterwochen unserer spirituellen Entwicklung wird das Ich uns ständig antreiben: Das ist ja alles einfach wunderbar! Es ist so erstaunlich, so inspirierend. Aber sobald wir das, was ich die Spülbeckenphase des spirituellen Pfades nenne, betreten und die Lehren uns tief zu berühren beginnen, werden wir unausweichlich mit uns selbst konfrontiert. Die beginnende Entlarvung des Ich berührt seine wunden Stellen und alle möglichen Probleme beginnen aufzutreten. Es ist, als würde uns ein Spiegel vorgehalten, an dem wir nicht vorbeischauen können. Der Spiegel ist ganz klar. Ein hässliches Gesicht starrt uns jedoch finster daraus an. Unser eigenes. Wir beginnen uns aufzulehnen, weil wir das, was wir da sehen, nicht ertragen können. Vielleicht zerschlagen wir in einem Anfall von Wut sogar den Spiegel. Aber er zersplittert nur in tausend Stücke, aus denen gleichermaßen hässliche Fratzen uns immer noch anstarren. Jetzt kommt die Zeit, wo wir in Zorn geraten und uns bitterlich beklagen. Und wo ist unser Ich? Es steht treu an unserer Seite und stachelt uns an. Du hast ganz recht, das ist unverschämt und unerträglich. Lass dir das nicht länger gefallen. Und während wir ihm gebannt lauschen, fährt das Ich fort, alle möglichen Zweifel und verklemmten Emotionen heraufzubeschwören und Öl ins Feuer zu gießen. Erkennst du jetzt endlich, dass das einfach nicht die richtigen Lehren für dich sind? Habe ich's dir nicht die ganze Zeit gesagt? Merkst du nicht, dass das nicht der richtige Lehrer für dich ist? Immerhin bist du ein intelligenter, zivilisierter und aufgeklärter Mensch des Westens. Und exotisches Zeug wie Zen, Sufismus, Meditation oder tibetischer Buddhismus gehören fremdartigen asiatischen Kulturen an. Von welchem Nutzen kann eine Philosophie heute noch für dich sein, die vor 1000 Jahren im Himalaya erfunden worden ist? Während das Ich hämisch zuschaut, wie wir uns mehr und mehr in seinem Netz verstricken, wird es auch noch den ganzen Schmerz, die Einsamkeit und sämtliche Schwierigkeiten, die wir in der Konfrontation mit uns selbst durchmachen, den Lehren und sogar dem Lehrer anlasten. Diesen Gurus ist es doch völlig gleichgültig, was du durchmachst. Sie wollen dich ohnehin bloß ausbeuten. Sie benutzen Worte wie Mitgefühl und Hingabe doch nur, um dich in ihre Gewalt zu bekommen. Das Ich ist so gerissen, dass es die Lehren zu seinem eigenen Nutzen verdrehen kann. Man sagt ja auch, der Teufel versteht es, die Schriften zu seinem eigenen Vorteil zu zitieren. Als letzte Waffe zeigt das Ich scheinheilig mit dem Finger auf den Lehrer und seine Anhänger und sagt: Niemand scheint hier nach der Wahrheit der Lehren zu leben. Damit spielt sich das Ich zum selbstherrlichen Richter über jegliches Verhalten auf. Dies ist die übelste aller Rollen, die es annimmt, um ihre Entschlossenheit, ihren Glauben und ihre Hingabe an spirituelle Entwicklung zu untergraben. Wie angestrengt das Ich aber auch versuchen mag, den spirituellen Pfad zu sabotieren, wenn sie, kontinuierlich weitermachen und mit der Übung der Meditation in die Tiefe gehen, erkennen Sie langsam, wie sehr Sie sich von den falschen Hoffnungen und leeren Versprechungen des Ich haben übertölpeln lassen. Allmählich verstehen Sie, dass sowohl Hoffnung als auch Furcht Feinde Ihres geistigen Friedens sind. Hoffnungen täuschen Sie und lassen Sie ängstlich und enttäuscht zurück. Und Furcht hält Sie wie gelähmt in der engen Zelle Ihrer falschen Identität gefangen. Sie sehen also, wie umfassend die Diktatur des Ich über Ihren Geist gewesen ist. Und in dem Freiraum, der sich auftut, wenn die Meditation Sie zeitweilig vom Greifen befreit, erblicken Sie die erfrischende Weite Ihrer wahren Natur. Sie erkennen jetzt, wie Ihr Ich, wie ein notorischer Schwindler, Sie all die Jahre intrigant mit Plänen und Versprechungen umgarnt hat, die niemals eingetroffen sind und die Ihnen nur den inneren Bankrott gebracht haben. Wenn dies im Gleichmut der Meditation klar und deutlich wird und Sie nicht versuchen, sich darüber hinwegzutrösten oder das, was Sie entdeckt haben, zu unterdrücken, dann erweisen sich all diese Intrigen und Pläne als hohl und beginnen, in sich zusammenzufallen. Dieser Prozess ist nicht nur zerstörerisch. Zusammen mit der ganz klaren und gleichzeitig auch schmerzhaften Erkenntnis der betrügerischen und gewohnheitsmäßigen Kriminalität des Ich wächst nämlich ein Gefühl der inneren Weite, eine direkte Erfahrung der Ichlosigkeit und wechselseitigen Abhängigkeit aller Dinge sowie ein lebendiger, großzügiger Humor, ein Zeichen wahrer Freiheit. Wenn Sie gelernt haben, Ihr Leben durch Disziplin zu vereinfachen und damit die Möglichkeiten des Ich, Sie zu verführen, eingeschränkt haben, und wenn Sie durch Üben achtsamer Meditation den Zugriff der Aggression, des Greifens und der Negativität auf Ihr ganzes Wesen gelockert haben, kann langsam die Weisheit der Einsicht aufscheinen. Und diese Einsicht zeigt Ihnen im Lichte Ihrer alles erhellenden Klarheit direkt und deutlich sowohl die feinsten Funktionsweisen Ihres eigenen Geistes als auch die tiefste Natur der Wirklichkeit selbst.